mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, endlich ist er wieder da, unser Freund Tim Bensko.
Oh. Boah, der den EM-Song einfach mal so schreiben darf, ne?
Naja, was heißt schreiben darf? Er hat ihn geschrieben und hat ihn dann angeboten. Das wird er uns genau erzählen. Also wenn ihr zu Hause sagt, ich möchte auch mal einen Song schreiben, der dann bei der EM oder WM gespielt wird, dann müsst ihr jetzt unser Gespräch mit Tim Bensko hören, denn der verrät genau, wie es läuft.
Und der kann jetzt einfach zu jedem EM-Spiel gehen. Das finde ich schockierend. Das war ihm fast, glaube ich, selber ein bisschen peinlich, dass das dazu kommt.
Das können wir jetzt auch hier schon mal sagen. Also wer noch Karten für die EM braucht, der kann sich jederzeit bei Tim Bensko melden. Der hat ein unendliches Kontingent an Tickets. Aber jetzt bitte erstmal reinhören in dieses außergewöhnlich nette Gespräch. Tim Bensko bei den Waffeln einer Frau. So, liebe Freunde da draußen, er ist nicht nur jung und schön, er ist auch noch ein guter Handwerker. Das bringt mich persönlich direkt schon mal auf Betriebstemperatur. In mir brodelt es schön, kann ich nur sagen. Und in ihm brodelt es auch gleich, weil wir haben ihm seine Leibspeise bereitet. Kaiserschmarrn liebt er und heute gibt's bei uns die exklusive Kaiserschmarrn-Waffel. Herzlich willkommen, Tim Bensko!
Hallöchen! Ich kann mich nicht konzentrieren bei den Leckereien, die hier vor mir stehen.
Ist aber wirklich brutal. Ich habe schon mal ein bisschen hier. Und zwar haben wir haben aus den Resten wahrscheinlich, also das, was sonst weggeworfen wird.
Weißt du, haben wir für dich ein leckeres Gericht gemacht.
Ich bin ja so doll im Training gerade.
Das, was sonst aus dem Waffeleisen rausfällt. Verstehst du?
Boah. Ich koste jetzt mal, ja?
Natürlich.
Darf man hier bei dir im Podcast, darf man da richtig essen, ja?
Ist sogar gewünscht. Die Leute lieben es.
Ja, gut. Boah, ich lieb's, lecker.
Boah. Oder? Boah. Aber jetzt nochmal, Tim Bensko und Kaiserschmarrn.
Ist ein Thema.
Aber wie geht das zusammen? Wie bist du auf das, also das kommt man jetzt als Berliner, kommt man ja selten an so einem Kaiserschmarrn vorbei.
Ja, das ist total rätselhaft. Ich habe irgendwie, glaube ich, in irgendeinem Urlaub oder so oder bei irgendeiner Konzertsache, weiß ich nicht mehr, habe ich irgendwie angefangen, Kaiserschmarrns zu testen. Mhm. In diesen sozialen Medien. Wenn man das heutzutage dann zweimal macht.
Wie kann man in sozialen Medien einen Kaiserschmarrn testen?
Man isst es und postet ein Foto davon.
Geil. Und hat 500 Follower mehr dann.
Nee, das wahrscheinlich eher nicht, aber da wird dann immer direkt draus gemacht, dass man eigentlich nichts anderes in seinem Leben zu sich nimmt als Kaiserschmarrn. Ich esse Kaiserschmarrn natürlich nur, wenn ich irgendwie in Österreich bin, was ich jetzt wirklich nicht so unendlich oft bin.
Nee, bist du nicht auch immer im Stanglwirt, so wie alle anderen
Nein,
Prominenten?
Ich war noch nie im Stanglwirt.
Das gibt's doch gar nicht. Ich sehe doch all deine Kollegen da ständig im Spa-Bereich abhängen und du weißt genau, sie kriegen wieder die Suite umsonst, wenn sie zweimal aus dem Spa-Bereich posten.
Ist das steuerlich sauber, wenn man da... Ich glaube nicht. Da war ich noch nie.
Ja, ich auch nicht.
An dieser Stelle vielleicht... Schön groß und Stanglwirt.
Lieber Stanglwirt, der Tim Bensko wäre ansprechbar für das ganze Thema und Kaiserschmarrn. Aber machen wir uns nichts vor. Ich meine, Kaiserschmarrn, ich serviere das ja sehr häufig auch meinen Kindern. Und ich mache da einfach, also ich mache jetzt da nicht so einen Aufwand. Das soll ja so fluffig sein und so. Ich mache einfach ganz normale Pfannkuchen. Die lasse ich ein bisschen anbrennen und zerfledder die dann so. Also, oder um ehrlich zu sein, ich mache einfach Pfannkuchen, weil bei mir sehen die dann genau so danach aus.
Ich habe zu Hause noch nie einen Kaiserschmarrn gemacht. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir ein, es gibt ein Kochbuch, in dem ich einen Kaiserschmarrn mache.
Nein.
Aber unter Anleitung natürlich. Also ich stand daneben.
Und ist das, aber das ist nicht dein eigenes Kochbuch, wo nur du kochst?
Nee.
Das ist das Sing My Song Kochbuch, oder?
Das heißt Kochen Unplugged. Das ist quasi so ein Kochbuch mit so, wo lauter Musiker
Was für
Dinge
ein Scheiß
kochen.
Das alles gibt, oder?
Nee, das ist Nein. tatsächlich, das ist wirklich ganz gutes.
Das glaube ich, glaub ich sofort. Also mal Laith Eldin bereitet sozusagen Lammkoteletts oder
Ich mache da Fisch und Kaiserschmarrn, mache ich da.
Genau, und Jan Delay serviert, der kann nicht kochen. Jan Delay kann nicht kochen. Nie im Leben.
Weiß ich, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nee, nie im Leben. So, jetzt pass auf, deine Küche aber, wenn du jetzt sagst, also du könntest, bist du so ein Typ, der weiß, wo die Küche im Haus ist, oder bist du jemand, der sagt, ist jetzt gar nicht so mein bevorzugtes Revier, ich gehe lieber raus in den Garten oder auf den Balkon oder ich liege im Bett. Also ist die Küche für dich ein aktiver?
Fallen mir so viele Antworten drauf ein.
Ja, bitte.
Also die erste ist, ich kann die gar nicht übersehen, weil die ist direkt am Flur dran.
Okay, das heißt, selbst wenn du wolltest, könntest du nicht vorbeigehen.
Genau, und ist aber tatsächlich so, also ich würde schon sagen, dass ich zu Hause der Koch bin.
Okay. Ja.
Also zumindest der mit über den größeren Ambitionen. Das heißt nicht, dass ich jetzt also am häufigsten koche, aber wenn ich koche, dann meistens gebe ich mir Mühe.
wenn Männer
das
kochen.
Das heißt, es klingt so ein bisschen so, als würde meine Frau sich keine Mühe geben. Aber
ja, das würde ich an ihrer Stelle jetzt raushören.
Ja, das schneiden wir raus, habe ich nicht gesagt. Mir geht es eher darum, dass ich habe einfach Lust, richtig, richtig neue und gute Sachen zu machen und nicht quasi einfach was zu machen, weil wir jetzt schnell was brauchen. Da habe ich mehr Muße und mehr.
So, und das ist aber auch meistens so, weil der Mann nicht so oft kocht wie die Frau, darf man das überhaupt noch sagen, aber ich glaube, meistens ist es ein bisschen so. Und dann wenn der Mann kocht, wenn mein Mann die Pfeffermühle nimmt, ja. Das ist einfach, da wird fast ein Tusch oder eine Fanfare eingespielt, verstehst du?
Ja.
Während wenn ich die Pfeffermühle, mir fällt die ja zweimal ins Essen rein, weil die mir ausrutscht, weil die so ölig ist und so. Und es hat nicht so was Majestätisches, sag ich mal.
Das ist wirklich kein Spaß. Sie wurde heute Morgen erst sauer gemacht, bei uns weiß ich, so ölig
ist. Das ist so eklig, wenn man so manchmal sein Handwerkszeug so beguckt, finde ich, auch gerade in der Küche. Und dann denkt man sich so, boah, das ist jetzt schon, das ist einfach so, it's better when it stays in the family.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe da wirklich Spaß dran. Also weil das auch, keine Ahnung, man muss sich ja da zwangsläufig Zeit lassen, weil es dauert halt so lange, wie es dauert.
Ja.
Und irgendwie finde ich das hat was Meditatives.
Ich finde das auch. Ich koche, wenn ich nach Hause komme, also ja, dann koche, beginne ich zu kochen. Sinnloses Kochen auch teilweise.
Ach so, das mache ich nicht.
Im Sinne von, wer soll das eigentlich alles essen? Weißt du, so vier verschiedene Salate oder sie, und die werden dann einfach so hingestellt und dann auch so in so einer schönen Porzellanschüssel.
Das wäre genau mein Schön. Das jemand bei mir zu Hause machen würde.
Ich würde das für dich machen, Tim. Oh. Jederzeit. Aber das ist jetzt ein Ticken zu spät, würde ich sagen. Hast du Küchengeräte? Es gibt ja auch Männer, die dann so, weißt du, gehen dann wahnsinnig ins Detail mit so
Ja, also ich ja schon und auch gleichzeitig auch nicht. Also wir haben so ein komisches Ding da stehen, diese, wie heißen die?
Ich weiß genau, was du meinst.
Dieses Ding, was man eigentlich nicht haben möchte. Das, also.
Aber warum? Es kann angeblich alles. Damit kannst du zu
Ja, aber damit arbeite ich nicht. Das ist mir wirklich zu blöd.
Das finde ich auch.
Also Wasser kochen, das schaffe ich auch ohne das Gerät.
Ja, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Du, damit kann man auch Suppen machen. Ach, wirklich?
Ja, kann ich auch einen Topf machen. Nee, aber ich habe zum Beispiel natürlich so ein Hightech, wie sagt man, Mixer. Also so, wo man dann so Shakes drin machen kann und so. Und das, da bin ich dann eher nerdig. Oder so ein, wie heißen die Dinger, so ein Kaltsaft, Kaltpress-Ding.
Ja, das ist super.
Da bin ich dann schon auf allerhöchstem Niveau unterwegs.
Oh, auf höchstem Niveau. Höchstem Niveau. Und da sagen die einem ja auch im Geschäft, es ist schon besser, wenn man den ganz teuren kauft, weil der nochmal auf eine andere Art und Weise zentrifugiert und dann bleiben die Vitamine im Sellerie. Was der totale Scheiß ist bestimmt. Garantiert totaler Scheiß.
Ja, aber dafür bin ich dann doch zu technikaffin. Da möchte ich schon das Beste haben. Aber sonst ist Topf und Pfanne sind meine Werkzeuge.
Okay, und ein gutes Messer.
Sehr gutes Messer. Ja, das ist aber auch, das Ding ist eigentlich, du brauchst halt ein Gerät, an dem du das schärfen kannst. Die Messer, also habe ich das Gefühl.
Also ist es nicht so, dass man das theoretisch als so ein Mann, wie ich ihn mir vorstelle, der macht das einmal am Tag mit so einem Eisending einfach, weißt du?
Und, ich habe da so ein Billo-Ding, mit dem man da so ein paar Mal das so durchziehen muss und dann ist wieder scharf. Ob das jetzt ein 10-Euro-Messer ist oder ein 200-Euro-Messer.
Ich habe dreimal den Messerschärfer weggeschmissen, weil ich nicht wusste, ich konnte es nicht einordnen in der Schublade, was das für ein Gerät ist. Und habe es immer weggeschmissen, dachte mir, das ist irgendein Teil von irgendwas, was es sowieso schon nicht mehr gibt, und habe es weggeworfen. Bis mir dann jemand gesagt hat, würdest du es bitte aufheben, es ist mein Messerschleifer. Ich wusste nicht, wie das
ist. Ich konnte das abwenden, dass das mir passiert. Aber ich hab tatsächlich auch gestern habe ich erst ein Messer geschärft, weil ich kann nicht. Nee. Ich mache morgens immer so Avocado-Matsch. Da kommen so Kirschtomaten rein. Mhm. Und wenn ich die schneide, das muss richtig gleiten. Da kann ich nicht, wenn ich da drücke und es quetscht, das mag ich nicht.
Bei mir ist so, aus diesem Grunde schneide ich nur mit geriffeltem Messer.
Eie. Und nimmst du immer so ein kleines Messer? Bist du so einer, der mit so kleinen Messern arbeitet? Mhm.
Kleines Messer und geriffelt.
Das macht meine Mutter auch immer, die mit so Fitzel-Mikromessern.
Wie kannst du mich
jetzt
denn mit deiner Mutter vergleichen an dieser Stelle, nur weil ich ein geriffeltes Messer benutze? Ja, ich bin dabei wahnsinnig jung und sexy. Du müsstest mich mal sehen,
aber nicht also,
wie ich das geriffelte Messer in der Hand habe und sonst gar nichts und nur das Radio an.
Oh, ich kann nicht mehr. Bis am frühen Morgen.
Also wir wollen ja, ich will ja eigentlich mit dir über das Handwerken reden, aber man kann ja momentan gar nicht mit dir über das Handwerken reden, man muss ja erstmal mit dir über Fußball reden.
Das auch, immer.
Jetzt, weißt du, wie viele Männer hier schon waren, die auf dem Thema Fußball dann als allererstes mal folgenden Satz losgelassen haben? Ich war selber in der Auswahl und hatte damals, bin gefoult worden, hatte eine schwere Knieverletzung, musste meine Karriere abbrechen.
Viele wahrscheinlich.
Jetzt, ja. Und jetzt, wie war es bei dir?
Ich habe meine Karriere nicht wegen einer Verletzung abgebrochen. Also ich habe ein bisschen so getan, als wenn das deswegen gewesen wäre damals. Mhm. Ich musste das meiner Mutter gegenüber so ein bisschen argumentieren.
Ja. Weil die aber hatten sich schon drauf gefreut, demnächst von dir und deinem siebenstelligen Einkommen als Fußballer leben zu können, oder?
Ich wollte ja Musik machen, deshalb muss ich dann aufhören. Aber es war nicht, ich habe mich da nicht gesehen. Ich weiß nicht, war nicht meins.
Ach, wirklich nicht? Okay.
Nee, das ist ja, also, ich habe auch als Jugendlicher schon gerne nachgedacht.
Ja.
Kam im Fußball nicht so gut an.
Don't ask questions, please. Ja.
Ja, das war mir wirklich das, keine Ahnung. Ich habe schon auch als Jugendlicher und als Kind verstanden, dass es schlauer ist, so einen Teamsport zu machen, als irgendwie auf der Straße rumzuhängen. Und es hat mir an sich auch Spaß gemacht, aber es war irgendwie jetzt klar, dass ich jetzt da kein Profi werde. Also so ein Quatsch.
Ja.
Aber ich bin jetzt in so einem, ist ja der Witz, das ist wirklich, du sprichst ja ein witziges Phänomen an, weil wenn ich auf Fußball angesprochen werde und dass ich ja mal gespielt habe, geht man irgendwie immer davon aus, als dass ich ein toller Fußballer bin. Aber ich habe mit 15 oder 16 aufgehört. Das ist also sehr, sehr lange her. Das ist
schon sehr lange her.
Ja, mich zu sagen, 25 Jahre. Mhm. Nicht böse sein, ich kann gar nicht Fußball spielen. So,
Ja, aber du, das ist doch schon mal gut, dass die Leute dir unterstellen. Ey, mir hat nie jemand unterstellt, dass ich irgendwie ein guter Fußballer oder irgendwas gut mit. Nein. Weißt du, man glaubt dann, weil bei dir steht auch in allen Unterlagen, dass du wahnsinnig, also so, weißt du, du wolltest es auch wissen irgendwie im Sport. Also du warst schon ehrgeizig.
Ich bin schon im Herzen bin ich Sportler, das ist schon so. Das merke ich also jeden Tag. Meine ganze Lebenseinstellung ist immer wie eigentlich von einem Sportler.
Warum?
Ich habe letzte Woche neun Trainings gemacht in 7 Tagen zum Beispiel. Also wenn ich dann irgendwas mache, dann immer in total übertrieben.
Und das gilt für alle Bereiche?
Gilt für alle Bereiche, genau.
Immer übers Ziel hinaus?
Ja.
Und magst du gern, wenn es weh tut? Weil ich bin ja zum Beispiel... Nee? Okay. Weil bei mir ist ja so, wenn mein Körper merkt, also sobald auch nur das geringste Gefühl von, oh, jetzt ist aber anstrengend oder so, I stop.
Ja, nee, das also ein bisschen geht's schon. Aber gibt Grenzen. Also zum Beispiel, ich sollte jetzt am Wochenende laut Trainingsplan 17 Kilometer laufen. Mhm. Und dann habe ich nach 2 Kilometern hatte ich so schwere Beine schon, dass ich dachte, also das ist ja jetzt auch wirklich fatal, wenn man das jetzt durchziehen würde.
Ja.
Da ein bisschen weniger gelaufen. Also ich kann das dann auch schon.
Und wie
vernünftig entscheiden.
Also ich kann es halt vor mir selber super schnell entscheiden. Also es gibt ja so Leute, die haben dann so ein, weißt du, die haben dann auch so, die kämpfen dann so mit sich selber und dann ringen die sich das so ab. Und bei mir ist so, hey Barbara, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr zu laufen. Nee, ist okay. Ja komm, dann gehen wir doch einfach zurück.
Ja, nee, das ist irgendwie, keine Ahnung. Also Willenskraft habe ich, glaube ich. Und es ist bestimmt eine Sache, die irgendwie über den Sport irgendwann kam. Also ich merke das aber auch in allen Bereichen. Wenn ich mir irgendwas vornehme, da bin ich nicht, also ich bin dann auch immer am Nachdenken, wie ich mich da jetzt da rausrede. Also wie kann ich das jetzt auf übermorgen verschieben? Mhm. Aber meistens mache ich es dann doch.
Und was ein super Mechanismus ist, sich schlecht fühlen, wenn man aufgibt, weißt du? Ja, das habe ich zum Beispiel auch nicht. Also bei mir ist auch egal. Also ich kann zum Beispiel auch so 100 Meter unterm Gipfelkreuz sagen, ich glaube, ich gehe nicht weiter, weißt du? Und ich fühle mich dann nicht schlecht, weil ich denke mir, ich setze mich hier unter den Baum und ist doch auch so schön hier und so und brauche jetzt nicht mehr. Und es wäre viel besser natürlich, wenn man dann sich richtig scheiße finden würde dafür. Weißt du, was ich meine? Und das hast du wahrscheinlich in dir.
Das hängt so ein bisschen von der Situation an, muss ich sagen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre irgendwo hin und da gibt es jetzt irgendwie 5 unglaubliche Sehenswürdigkeiten, kann ich sehr gut damit leben, die nicht gesehen zu haben.
Okay.
Und das ist ein bisschen so eine ähnliche Kiste. Da ist man da irgendwie 5 Tage und dann denke ich mir so, ja, also die kann ich mir auch auf Fotos angucken. Ich versuche ja einfach irgendwie eine gute Zeit zu haben. Habe ich auch kein schlechtes Gewissen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es jetzt ein sehr hinkender Vergleich ist, aber ich finde es irgendwie so ein bisschen...
Ja, genau. Also das heißt, du kannst auch locker lassen. Das macht dich unheimlich sympathisch, finde ich, weil man will ja auch nicht so ein...
Nee, das also tatsächlich so eine komische Verbissenheit habe ich eigentlich nicht. Vor allem nicht, wie soll ich sagen, anderen gegenüber. Ich mache das schon für mich so.
Ja. Wo willst du hin? Oder willst du es einfach nur, irgendwann geht es ja darum, das alles nur noch zu erhalten. Ja, genau. man will es nur noch einigermaßen erhalten.
Das Ding ist, ich habe irgendwann wirklich als so 14-Jähriger oder so, habe ich mir überlegt, was ich so alles schaffen möchte. Und mir ist letztens aufgefallen, dass eigentlich die Liste ist mittlerweile kurz. Es ist nur noch übrig, Marathon unter 4 Stunden laufen. Also ich nicht wollte ein Album machen, ich wollte heiraten, ich wollte Vater werden, alles geschafft.
Super.
Und jetzt fehlt noch der Marathon unter 4 Stunden und jetzt habe ich mir zusätzlich in den Kopf gesetzt, ich möchte das vor meinem 40. Lebensjahr schaffen.
Oh, das ist jetzt ja dieses Jahr.
Nee, 11 Monate habe ich noch.
Okay.
Ja.
Berlin-Marathon September, oder?
Nee, ich laufe tatsächlich im Juli, am 7.7.
In New York.
Nein, in Rot. Das ist, das ist eigentlich ein Triathlon. Das ist eigentlich ein Triathlon.
In Franken, oder? Wo ist denn Rot?
Genau, im Franken.
Frankenland. Ach so.
Das ist eigentlich ein Triathlon, bei dem ich in der Staffel den Marathon laufe.
Das heißt, du bist für Schwimmen und Fahrradfahren nicht zuständig?
Nein, das würde ich auch nicht schaffen.
Das machst du, halt Tim Melzer machen oder irgendeiner. Machst du das in so einer Promi-Kombo? Oder kennst du die Typen, die das machen? Machst das mit Freunden zusammen?
Ja.
Ah, und du
mit
läufst.
Menschen, die wirklich Sportler sind.
Genau. Und dann, okay. Bist du denn dann, also wenn die anderen total ablosen, bist du dann cool und sagst du, hey Alter, war nicht dein Tag und so? Oder
ja,
brichst du den Kontakt
also
ab?
Ja, wir wollen ja jetzt auch nichts gewinnen. Also das, am Ende wäre es schon schön, wenn die anderen beiden also ihre Sache schaffen würden, weil sonst komme ich ja nicht ins Laufen.
Ja.
Und umso schneller die...
Stimmt, die müssen dir ja den Stapel übergeben.
Und umso schneller die sind, desto früher kann ich loslaufen, was ob der erwartbaren Temperaturen im Juli auch nett
und laufen
wäre.
Ist das Letzte, ne?
Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Also ich habe letztens mal, als hier im September der Marathon war oder so, da war ich am nächsten Tag irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, und da konnte man dann seine Zeit sich irgendwie, weißt du, da kriegst du dann so einen Ausdruck und so eine Teilnehmerurkunde. Das kannst du am nächsten Tag irgendwo machen. Das war so komisch. Da kamen dann diese ganzen Marathonläufer teilweise auf allen Vieren, wie so ein totaler Invalidentrupp da angehumpelt, ja?
Ja.
Um sich da anzustellen irgendwie und da kannst du, glaube ich, über mehrere Tage wahrscheinlich dich gar nicht richtig
bewegen.
Ja, das
ist total Zombie-Land danach. Das ist wirklich immer herrlich nach dem Berlin-Marathon.
Aber das bedeutet also ja, wenn du dann beim Triathlon musst du ja auch die 42 Kilometer laufen.
Ich laufe da einen ganz normalen Marathon. Nur der Unterschied jetzt zum Berlin-Marathon ist, dass es in der Mittagshitze passiert.
Geil. Und du musst den Fame dann noch mit zwei anderen teilen. Genau. Irgendwie. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee.
Ja. Ja. Aber das wird schon.
Okay, das heißt, die Trainingseinheiten, die dir diese 9 pro 7 Tage, die du momentan hast, die sind Laufen, Ausdauer und so. Und das hast du dir aus dem Internet gezogen oder hast du einen Trainer, der dich fit macht?
Das habe ich mir mit ChatGPT zusammen ausgedacht.
Hallo ChatGPT, mein Name ist Tim Bensko. Ja. Drucke mir einen perfekten...
Ja. Aber das ist wirklich.
Und
ja,
das also, macht das ChatGPT anhand der Infos, die es über dich hat. Wenn das dann für mich ein Trainingsplan für einen Marathon, dann würde das ChatGPT sagen: Hallo Barbara, leg dich wieder hin.
Ja, aber das fand ich jetzt tatsächlich, also ohne das jetzt wirklich zu sehr im Detail ausbreiten zu wollen, wenn du jetzt das irgendwie online machst, ist ja super schwierig, weil du halt nicht alles mit einbeziehen kannst. Also zum Beispiel, hast du ein Fahrrad, auf dem du auch fahren könntest, oder hast du ein Laufband, auf dem du auch laufen könntest, oder hast du eine Hantel, mit der du trainieren könntest.
Mhm.
Also entweder hast du einen echten Menschen, der das irgendwie alles mit einbezieht und dir einen schlauen Plan schreibst, oder den hatte ich jetzt halt nicht. Und deshalb ist das dann ganz schlau, das mit so einem KI-Ding zu machen, weil da kannst halt alles reinschreiben, was du so hast und was du machen möchtest und wie oft du trainieren willst und was du noch so alles machen möchtest. Und dann hat er mir da so einen Plan geschrieben und das klingt erstmal sehr plausibel, was da so steht.
Sau cool.
Ja.
Also wir werden dann darüber sprechen, wenn es soweit ist. Interessiert mich jetzt schon die Platzierung, ne?
Gucken, ob ich dann noch sprechen kann. Die Platzierung ist mir ja egal. Ich will nur.
Willst du einfach machen,
3
ne?
Stunden 59 und dann ist gut.
Okay. Also ich glaube, dass du das schaffst.
Danke.
Du bist auch so ein Marathon-Typ. Mein Körper ist nicht für Marathon geschaffen. Ich habe das verstanden und akzeptiert. Es war schwer, aber ich habe es akzeptiert.
Ja, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich so eine Hassliebe. Ich hasse das wirklich richtig doll
so
beim Laufen. Weil
oh
man,
Gott, so langweilig.
Ja, man lenkt halt die ganze Zeit beim Laufen übers Laufen nach.
Ja.
Und das ist aber gleichzeitig auch das, was ich richtig mag, weil das halt irgendwie kann. Ich mag gerne gegen mich selber antreten.
Und hörst du Sachen? Also ich habe letztens mal angefangen, so einen Podcast zu hören. Und das ging dann. Dann hörst du jemandem zu irgendwie besser als Musik, weil ich hab auch nicht die richtige Musik dann so gehört und dann wurde ich noch langsamer irgendwie. Okay.
Ich habe auch gerade irgendeinen Podcast. Lustigerweise war das auch ein Interview von diesem, weißt du, Sam Altman.
Ja.
Das ist dieser ChatGPT-Typ-CEO.
Oh Gott, okay.
Ist gut beim Laufen, sowas.
Also wir werden das beobachten. Aber vorher ist ja noch Fußball.
Stimmt.
Das kommt ja dann alles zusammen.
Das alles
also das ist wann
versetzt.
Im Juni, Juli? Juli. Juli läufst du den
Triathlon.
Genau,
7.7.
Dann bist du fußballmäßig komplett unterwegs und ausgebucht, kann man sagen. Mit dem Song Komm schon, ist gerade raus.
Mhm.
Schon und ist als Fußballsong für die EM schon ausgewählt.
Ja. Jetzt stell dir mal vor, ich wäre Fußballer geworden.
Geil.
Ich hätte es ja niemals so weit gebracht.
Nee, natürlich. Nee,
jetzt bin ich bei der EM.
Nicht.
Ich habe da, wie ich glaube, ich habe eine Akkreditierung für alle Spiele.
Das ist der Hammer. Das ist so, deswegen machst du es eigentlich,
ja,
oder?
Was will man mehr?
Jetzt, wenn man so einen Song schreibt, jetzt für die momentane Nationalmannschaft. Ich bin nicht so sehr im Fußballthema drin, aber ich höre, es gibt kritische Stimmen. Wobei in letzter Zeit haben sie ja, glaube ich, ganz gut performt.
Ja.
Muss man dann einen Song schreiben, der auch so ein bisschen der Weg ist, wird nicht leicht sein und es ist alles, oder? Also es ist ja nicht, kann ja nicht nur die goldenen Seiten bescheinen, sondern es muss auch beinhalten, Vorrunde schon raus, oder? Ist das in dem Song auch, hast du das eingearbeitet?
Ja, also als ich den Song geschrieben habe, ging es jetzt schon mir einfach grundsätzlich darum, einen Song zu schreiben, der so ein bisschen motivierend ist, sag ich mal, für also eigentlich jede Lebenssituation, in der man sich irgendwas vornimmt. Und jetzt geht's los, so. Also, ne, man ist jetzt an der Startlinie und wartet auf den Startschuss. So, das war so ein bisschen das Bild, das ich vor mir hatte. Und da passiert natürlich eine ganze Menge Sachen. Unter anderem, dass man natürlich auch so ein bisschen aufs Training zurückblickt und erstmal sich schon mal, ja, eigentlich am Start anzukommen, ist eigentlich schon das, wofür man eigentlich schon mal einen Preis kriegen sollte, dass man es bis dahin irgendwie geschafft hat.
Mein Reden.
Ja.
So.
Und genau, also klar ist es dann bis dahin kein gerader Weg. So.
Nee.
Aber es ist jetzt nicht so, ich saß jetzt nicht da und habe mir jetzt quasi die ganze Zeit irgendwie diese EM vorgestellt und wie der Song jetzt im Detail darauf passen könnte. Mhm. Auch wenn ich schon natürlich mit wusste, es gibt eine EM und wenn ich jetzt einen Sportsong schreibe, der motiviert, dann wird er hoffentlich auch irgendwie da eine Rolle spielen. Aber es kann man ja nicht wirklich beeinflussen.
So, ist es nicht so, dass sie zu dir kommen und sagen, Tim, schreib uns einen Sportsong?
Nee.
Sondern du schreibst einen Song?
Ich habe angerufen.
Alle wahrscheinlich,
ich habe angerufen.
Alle schreiben diesen Song. Alle haben wahrscheinlich einen Motivationssong geschrieben und dann bewerben die sich da alle, oder?
Also
und dann steht man in der Reihe zusammen mit Adel Tawil und, keine Ahnung, so und Andreas Burani und allen. Also lass mich jetzt mal nach vorne. Ja.
Also das Ding ist, ich habe wirklich in meiner beschauliche Karriere schon oft Sportsongs geschrieben. Weil, keine Ahnung, es ist ja Sportler in mir. Ich habe da einfach Spaß dran. Und in diesem Fall war es wirklich so, dass ich saß da in meinem Keller, wo ich weil so meine Sachen schreibe, und habe, bevor ich auch nur ein Wort geschrieben habe, habe ich einen der Verantwortlichen der Telekom angerufen.
Und hast gesagt, ich habe den geilen Song für euch.
Ich habe gesagt, pass auf, ich schreibe jetzt einen Song. Das ist, der heißt Komm schon. Das wusste ich schon. Und das wird irgendwie, der wird gut zur EM passen.
Der wird richtig geil.
Hört euch bitte nichts an, bevor ich euch den geschickt habe. Also es war andersrum. Ich war derjenige, der angerufen hat und gesagt hat, da kommt was.
Schon mal toll, dass man überhaupt bei der Telekom anruft und da geht einer ans Telefon.
Ja, ach Mann. Aber es ist wirklich, also das ist, also, keine Ahnung, es war sehr schön, wie das so vonstatten ging, weil das total entspannt war. Und
ja, so soll es ja auch sein, ehrlich gesagt. Die Türen entspannt. Fliegen auf, so, und schon stehst du ja nicht nur auf dem Fußballfeld wahrscheinlich die ganze Zeit mit deiner Freikarte und kannst noch 5 Leute mitnehmen oder 10.
Das wäre krass.
So, und der Tim Bensko, jetzt kommt wieder der Tim Bensko und will in die Garderoben kommen und so, weil das ist auch immer lustig. Weißt du, wenn man dann da so rumsteht, völlig, man hat den Backstage-Pass, man nutzt ihn auch, aber keiner will einen Backstage haben.
Das möchte man wirklich nicht.
Und dann steht man da so rum und dann, da ist er wieder mit seiner Crew und so.
Ja, da kann ich dir eine sehr unangenehme Anekdote erzählen.
Warum?
Ich bin vor Jahren bei der DTM gewesen. Und weil ich da gespielt habe und lustigerweise mein Song, wie hieß er denn noch? Ich stehe nicht mehr still, war, glaube ich, der DTM-Song in dem Jahr. Auch schon wieder ein Sportsong gewesen. Und dann hat mich da der Verantwortliche meinte dann, er führt mich da jetzt mal rum. Und dann ist der mit mir original in die Kabine gegangen, wo die ganzen Mädels sich umziehen, die da diese Boxengassenmädels, die dann die Schilder hochhalten.
Vor wie vielen Jahren war das?
Das war so 2013, glaube ich.
Da ging das ja noch.
Und ich war
da
nicht,
hast also, ja voll Zugriff.
Ich der macht diese Tür auf und ich stehe da und denke so, was zum Teufel tun wir hier?
Tun wir hier.
So, und er war ganz stolz, dass er mir das jetzt mal gezeigt hat.
Guck mal.
Hier wird sich irgendwie gerade, die bereitet sich jetzt gerade vor, die machen jetzt gleich da Schilder halten. So, ja, danke, können wir bitte woanders hingehen.
Sehr schön.
Habe ich wirklich gefragt, was der dachte, was jetzt da passiert.
Naja, aber ich meine, das kennst du doch selber. Also ich habe das mal miterlebt, ich weiß nicht, bei Robbie Williams oder so, der irgendwie, und das kennst du ja selber genauso, der irgendwie beim Radiopreis aufgetreten ist und dann haben sich vor dessen Garderobe, weißt du, Lotte, so Leute mit Backstage-Pässen, die dann da irgendwie, hello, you know my daughter, she's a really great fan of you und so, da dachte ich mir so,
can we make a video?
Wie fürchterlich, can we make a selfie? Normally I don't ask.
Ja. Ich weiß ja, dass das schlimm ist, aber.
Genau, ich mache das sonst echt nie, aber bei Ihnen, Frau Fleischbarker. Nein, also insofern, gut. Du wirst aber, machst du nicht sogar Interviews noch? Hast dich doch noch in die Sportnummer auch noch reingequatscht?
Ja, nee, das ist, also, nee. Also ich weiß, es gibt einen Pressetext, in dem das so formuliert ist, aber es ist eher, dass ich interviewt werde.
Noch viel geiler.
Ich bin bei irgendeinem Spiel,
habe
ich Gerüchte gehört, wo ich tatsächlich auf dem Platz stehe und dann was sagen soll. Ich hatte schon Angst davor.
Da, und wer interviewt dich da?
So,
von der Welt. Magenta? Johannes B. Kerner?
JBK.
Oder Verona Putt. Toi, toi, toi.
Weiß ich noch nicht. Aber da, keine Ahnung, wäre ich mal in meiner nicht vorhandenen Fußballfachkompetenz.
Na, siehst du, da hat wieder einer die Pressemeldung nicht richtig gelesen und hat behauptet, du würdest andere Leute interviewen.
Naja, es steht da schon auch so drin, dass ich irgendwie Interviews führe. Aber ich bin halt eher passiv dabei.
Ach, das ist super. Ich liebe es, passiv zu sein. Ganz ehrlich, ich bin inzwischen, ich will überhaupt nichts mehr Aktives machen.
Leider, irgendwie habe
ich den Ausgang noch nicht gefunden, aber ich habe mir gedacht, wäre das nicht toll, wenn man jetzt nur noch von dem, ich weiß nicht, du bist ja viel jünger als ich, aber ich denke jetzt manchmal so, boah, wäre das nicht toll, wenn man jetzt nur noch von dem bereits Geschaffenen sozusagen leben könnte, im Sinne von, weißt du singst deine alten Lieder, ich erzähle immer wieder den gleichen Scheiß, man muss sich nie mehr aus der Komfortzone rausbewegen und alles ist easy und dann lässt man es irgendwann so im Sande verlaufen.
Könnte
wäre das nicht auch eine Option?
Nur noch dem Handwerk nachgehen zu Hause, das wäre auch schön.
Ja.
Aber nee, das keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, das ist ja zwangsläufig so in so einem Leben, ja, dass man macht so ganz viele Sachen, die sind wahrscheinlich ganz aufregend und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man anfängt, sich mehr mit den vergangenen Sachen zu beschäftigen, als sich neue zu überlegen. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen, das mag ich nicht, da habe ich so ein bisschen Angst vor. Ich mag nicht so gerne zurückblicken und mich auf Dingen ausruhen. Weiß ich auch nicht.
Ich auch nicht, aber ich habe auch überhaupt keinen Bock mehr neue Sachen. Ich will mich auch gar nicht ausruhen, ich würde neutral stehen bleiben, ohne weiter
und zu... Und einfach kochen zu Hause.
Hast du nicht manchmal Angst? Also ich habe eigentlich keine Angst, ja. Aber ich habe dann trotzdem manchmal, denke ich mir so, oh Gott, jetzt wieder da rausgehen und wieder irgendwie. Und man muss ja dann jeden Fernsehpreis, den du moderierst oder bei dir jedes Album, das du machst, jeden Song, den du schreibst, der muss ja dann irgendwie doch irgendwie nochmal ein bisschen anders und vielleicht sogar besser sein als der davor. Und so, dass man immer in diesem Wettbewerb so ist. Manchmal denke ich mir, oh Gott, reicht
ja, da habe ich ja eher so das Gefühl, dass sich das ein bisschen entspannt. Also man macht das ja jetzt ja schon eine Weile. Und der Wettbewerb, der ist eher so mir selbst gegenüber. Ich habe auch nur, wenn ich ein neues Album mache, dann mache ich das auch tatsächlich nur, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen, weil ich irgendwie eine neue Idee habe.
Ja, das heißt, du bist mit der Vermögensbildung durch.
Nee.
Das klang aber so.
Nee. Das ist ja wirklich die große Illusion, habe ich irgendwie das Gefühl. Dass man dann irgendwie, dann hat man irgendwas geschaffen, ab da ist alles entspannt. Ich fühle mich genauso wie vor 15 Jahren. Ich habe immer noch das Gefühl, nächstes Jahr muss ich mir mal richtig anstrengen, damit das... Ja. Damit ich das alles überlebe.
Und wann hat man auch genug, ist eine interessante Frage. Also immer, wenn man denkt so, oh, das, wenn ich das mal geschafft habe oder wenn ich das mal habe oder so, und dann hat man es und dann denkt man, oh, wenn ich jetzt das noch und so, und dann, man will ja auch immer weitermachen.
Ja, aber ich finde, das ist ja gar
immer
nicht,
weiter.
Das ist ja gar nicht nur eine finanzielle Sache, sondern ich finde es ja auch, ich mache ja Musik, weil mir das wirklich unglaubliche Freude bereitet. Mhm. Sondern es ist eher so, wann, also hat man irgendwann so ein Peter Maffay-Gefühl, dass man sich denkt, komm, also von außen.
Ja.
Rein interpretiert.
Ja.
Also von mir, es kann nicht schief gehen. Es hat jetzt irgendwie 50 Jahre geklappt.
Ja. 70, glaube ich, bei ihm schon.
Genau, 70 Jahre geklappt. Das wird nächstes Jahr auch von alleine gehen. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so geht. Ich muss da jedes Mal richtig doll
investieren. Ja, muss man auch.
Investieren.
Das ist ja auch
körperlich
richtig.
Und
was
mental.
Was ich das Allertollste an dir finde, ich finde sowieso alles toll an dir, aber am Allertollsten finde ich, dass du nicht ich und dich sagst. Ich habe vorhin wieder, angehört und dachte ich mir, er sagt kein Ich und kein Dich. Und
komm,
er
schon,
sagt nicht Deine. Und er sagt nicht Ich. Und da dachte ich mir, wie schön, dass du hast einfach deinen Stil schon geprägt, bevor Ich und Dich erfunden wurde. Weißt du?
Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu Schlaues sagen soll, weil ich wirklich nicht verstehe, wie Dich entstanden ist. Ich verstehe das nicht. Also. Mhm. Warum?
Ja, ich glaube,
also vor
das
allem,
ist ja
warum Menschen
einfach Jugendsprache geworden, weißt du, und zwar unter allen das Gleiche. Und ich kenne jetzt eben auch Jugendliche, die mit 14 halt sagen, meine und denn ich war und deine Mutter und so. Und da denke ich mir immer so, hä? Du hast doch ganz normal sprechen gelernt irgendwie. Und das ist ein Jugendslang, aber irgendwie macht der einem... Der macht mir so ein bisschen Angst manchmal. Also für meine Kinder auch.
Also genau, was mir auch daran Angst macht, ist, dass das ja mit Absicht passiert und nicht jemand so spricht, weil er nicht anders kann. Das ist eigentlich das, was ich selbst mindestens irritierend finde.
Und ich unterscheide eigentlich so ein bisschen die Musik zwischen Ich und Dich und Ich und Dich. Und Ich und Du.
Ja, aber das ist ja das Schöne, dass das ja auch alles nicht alles an alle gerichtet, sag ich jetzt mal.
Ja.
Die Leute, die das toll finden, sollen das hören. Und die, es nicht toll finden, hören dann meine Musik vielleicht.
Da hast du völlig recht. Du hast ja mal gesagt, du möchtest eine Sache noch schaffen in deinem Leben, nämlich im Union Berlin Stadion zu singen.
Habe ich das gesagt?
Ja. Ist das ein aktueller Wunsch?
Habe ich letzte Woche tatsächlich gemacht. Aber jetzt ohne Zuschauer.
Ja, also, nee, okay, klar. Ja,
aber ja klar, das wäre natürlich, also eine alten Försterei, ein Konzert spielen, das wäre schon eine wilde Sache.
Jetzt muss doch mit einem Anruf eigentlich möglich sein.
Ja, aber es muss ja trotzdem voll sein, ne?
Also, wie viel sind das?
Ich glaube, da passen bei einem Fußballspiel irgendwas 24.000 rein.
Naja, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Hast du schon mal vor 24.000 gespielt?
22.
Waldbühne. Ich auch. Nur ein Song. Mit Roland Kaiser, ein Duett. Ich meine, im Ernst, war total geil.
Das glaube ich.
Also das war gar nicht so einfach, weil ich meine, der hat sich schon schön warm gesungen. Ja, irgendwie eineinhalb Stunden.
Fies, ja.
Begrüßen Sie jetzt Barbara Schöneberger.
Ja, und dann so 22.000 Leute live. Das ist schon immer was anderes, ja, als zu wissen,
wie sie sitzen
vorm
Fernsehen.
2,5 Minuten
und ciao, wieder zurück. Und dann war es das ja so. Und dann musst du schon abliefern irgendwie in den 2,5 Minuten.
Ja.
Aber ja, ist je mehr, desto besser?
Nee.
Ja, finde ich nämlich auch nicht.
Hm. Nee, das ist schon eher, also damals war es ja auch so, wir haben 2013 Waldbühne gespielt. Nicht, weil das jetzt so viele Zuschauer da reinpassen, sondern weil das einfach total romantisch war. Weil ich 2 Jahre vorher für Joe Cocker da Support gespielt hatte und nochmal 2 Jahre davor vor den Söhnen Mannheims. Mhm. Und dann war das irgendwie so, es wäre jetzt ja sehr witzig, wenn man in so einem 2-Jahres-Rhythmus da spielen würde.
Ja.
Und ne, das war wirklich eine Art Mission, die wir da hatten, so wie 2 Jahre nach dem ersten Album in der Waldbühne zu spielen. Das ist ja einfach unvorstellbar, immer noch Wahnsinn, dass wir das uns ausgedacht und wirklich gemacht haben. Wie dumm kann man eigentlich sein? Aber genau, da ging es jetzt weniger darum, dass es immer höher, schneller, weiter. Ich finde schon, es muss irgendwie alles zusammenpassen.
Ja, also ich weiß nicht, wie sehr, ich gucke mir manchmal so Sachen an, dann wenn die Rolling Stones spielen irgendwo in Brasilien, weißt du, und da stehen 120.000 Leute oder so. Ja. Ich meine, das ist, glaube ich, also ich glaube, da kann man sich einer gewissen Faszination nicht entziehen.
Ja, das oder dieses Robbie Williams Ding, da, wo war das in
ja, wo er sie da mit dem Kopf nach unten da,
ja.
Glastonbury oder
das hat natürlich schon was so, aber ja.
Und würdest du dann auch rausgehen, einfach nur und sagen, hallo, Glasmüll, und so, oder würde man sich dann da doch was Besseres noch überlegen, als einfach nur rauskommen?
In der alten Försterei würde ich irgendeinen Unionsspruch natürlich bringen. Eisern!
Super, und schon hast du sie. Ja. Und schon hast du sie. Aber ist ja gar nicht gesagt, dass da nur, ach, das ist ja toll. Wenn du auf Konzerten bist, wie viel redest du mit den Leuten und wie viel singst du? Und wollen die gerne dich reden hören?
Oh, das ist eine gute Frage.
Das stimmt, Das fällt mir auch gerade auf.
Das muss man sich selber loben. Ich singe schon sehr viel mehr, als ich rede.
Das freut die Leute, glaube ich, schon auch irgendwie.
Ja, das will ich hoffen. Also es ist unterschiedlich. Es hängt sehr auch davon ab, was es für ein Konzert ist. Also ne, wir haben mal so eine Wohnzimmerkonzertreihe gehabt, da habe ich natürlich im Verhältnis viel mehr gesprochen.
Mhm.
Weil das einfach gesetzt.
Was
gesetzt
heißt Wohnzimmerkonzertreihe?
Ja, wir haben wirklich so eine Art Wohnzimmer auf der Bühne nachgebaut. Es war alles bestuhlt, Leute saßen, hatten eine schöne Wohnzimmerzeit quasi. Und es war alles ein bisschen gemütlicher und man hatte wirklich viel mehr Zeit einfach Sachen
so
zu machen.
So schön auch, gell?
Mhm. Ja. Aber wenn das jetzt so ein, keine Ahnung, Open Air,
ja,
10.000 Leute,
das geht
Abriss,
auch nicht, da kannst du nicht quatschen.
Genau.
Kannst du auch keine, ich merke das auch immer wieder, man nimmt sich dann oft sowas vor, also nicht, dass ich jetzt häufig vor 10.000 Leuten stehe, aber irgendwann wird es dann auch undeutlich und die Leute wollen dann auch was anderes als jetzt fein ziseliert, dreidimensional vorgetanzte Witzchen da hören, ja.
Und ich finde auch, genau, das ist aber, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt auch nicht eine Stunde über Konzertgestaltung philosophieren, aber das ist ja, für mich sind das so Wellen, die da passieren müssen, ne, da muss es mal so einen Bereich geben, in dem man ein bisschen mehr erzählt und dann gibt es da wahrscheinlich auch mal so eine halbe Stunde, in der man da einfach nur durchballert.
Ja.
So, und ja, deshalb, it depends, wie man so schön sagt.
It depends on where you are. So,
oh, jetzt
du wirst
kommt
es nicht
geheime
glauben,
Umschlag.
Jetzt kommt ja, vor dem haben alle Angst. Nein, das ist unser Spiel. Pass mal auf. Liebe Barbara, lieber Tim, wir haben gehört, dass Tim gerne mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Das heißt, er kennt sich bestimmt auch super mit Reisespielen aus. Deswegen haben wir gleich einen alten Klassiker rausgeholt. Ihr spielt Stadt, Land, Fluss ohne Städte, Länder und Flüsse.
Ohne.
Ja, bitte zieht aus dem Schälchen nach und nach einen Buchstaben und geht danach die Liste mit den Kategorien durch. Wir sind sehr gespannt. Die Was kommt nochmal nach C-Redaktion? Auch sehr lustig. Okay.
Oh,
also unsere erste Kategorie ist, nimmt man in den Mund? Habe ich schon gewonnen.
Wie, und soll ich das jetzt irgendwo draufschreiben?
Nee, wir machen das einfach nur so. Ich ziehe jetzt einen Buchstaben.
Okay.
P. Okay, ich habe gewonnen.
Oh Mann, ey. Erinnerst du dich noch an unsere GV-Sache?
Nein.
als wir da diese...
Nein,
ich erkläre es. Als, okay. als wir mit Nelson Müller diese Sache zusammen gemacht haben.
Oh ja, das war
und
toll.
Das Spiel gespielt haben, was kann man zu zweit am besten machen? Und dann kam der Buchstabe G und ich habe gesagt GV.
Ja.
Dein Gesicht war einfach Weltklasse.
Ja. Ja, da bin ich immer total schockiert, wenn sowas zur Sprache kommt. War das da, wo wir gekocht haben in Hamburg?
Genau da.
Du, ich habe letztens wieder mit Nelson Müller gesungen. Der hat ja eine geile Stimme auch. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Ja, ich war letztens in der Talkshow mit ihm, wo er mit Echo Fresh zusammen
gesungen hat. Richtig cool, wirklich. Voll. Der kocht dann und dann, jetzt zum Piepen, dann hat er so eine Kartoffel in der Hand und dann singt er diese Kartoffel so an mit irgend so einem Boys to Man Song und da schmilzt er echt dahin. Und dann macht er so einen Kartoffelsalat mit so Radieschen und frischem Schnittlauch. Ganz ehrlich.
Apropos
also
Paprika. P.
Ah, P. Ich verstehe. So, als nächstes Straftat. Straftat, du ziehst den Buchstaben. Ich glaube, der den Buchstaben zieht, ist leicht im Vorteil, weil er es eben vorher sieht. T.
T.
Titten greifen.
Ohne zu fragen.
Tatort verwüsten. Du darfst auch was
Trampolin
sagen.
Trampolin
klauen. So.
Ich sehe eigentlich anders. Sich ein Trampolin in den Garten stellen, das sollte eine Straftat sein.
Und vor allem die, die eben so ein Netz außenrum haben.
Ja.
Ich finde, das ist so eine Unverschämtheit.
Wer macht sowas?
Ja, ich hab's in den Garten eingelassen. Weißt du?
Du hast ein Trampolin im Garten.
Ja, aber ich habe, und zwar ein richtig großes auch, aber ich springe da auch selber
das macht
drauf.
Mich fertig.
Aber,
ich verstehe es nicht wirklich.
Aber es ist wirklich toll. Also die Kinder hat es, das hat die Kinder über die letzten drei Jahre, die haben den ganzen Tag, waren die auf dem Trampolin.
Das ist krass. Ich habe gar keinen guten zweiten Markt dafür.
Einlassen.
Ja, ich weiß, kenne ich.
Und dann ist es total gut, dann verschwindet es nämlich. Und weißt du, dann von der Terrasse aus, dann die also in 100 Metern Entfernung siehst du das auch nicht.
Ja, es versendet sich auf den Ländereien.
Versendet sich dann alles. Ja.
Oh Gott. Ja, aber ich habe letztens hat mir ein Freund erzählt, dass es einen sehr guten zweiten Markt dafür gibt. Das finde ich besonders witzig, dass Leute das dann nach einem Jahr irgendwem anders überhelfen, der dann auch wieder denkt, es ist eine geile Idee, sich ein Trampolin in den Garten zu stellen.
Ja, klar, weil wenn das erste Kind schon mal einen Knöchelbruch und das zweite irgendwie einen Ellenbogen dreimal irgendwie und so weiter, das ist wirklich brutal. Die springen dann zu acht da drauf rum und dann gibt's natürlich immer einen, der wie so eine Billardkugel, weißt du, dumm, 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 in die anderen aus dem Ding rausschubst und so.
Das verbiete ich bei mir zu Hause.
Also ich springe Trampolin und und das ist auch so anstrengend, dass du und es ist ja auch so langweilig, weißt du?
Wie das machst du jetzt plötzlich, da willst du jetzt Anstrengung haben im Trampolin.
Nein, ich mache ja jeden Morgen Sport und dann denke ich mir immer so auf dem Trampolin und dann mache ich immer abwechselnd Trampolin und Hula Hoop.
Da möchte ich wieder einen Vergleich zu meiner Mutter ziehen, die hat auch ein Trampolin sich gekauft, so ein kleines.
Ja.
Ich frage mich sehr, ob sie noch weiß, wo es steht.
Okay. Hat die so eins mit so einem Griff, wo man dann so total wie so ein Hase so.
Der ist bestimmt als Zubehör dabei gewesen. Aber so ein kleines Ding. Ja. Genau so ein Ding.
Nee, bei mir, ich springe ja richtig hoch. Ich bin eher die Annalena Baerbock. Ich springe ja richtig hoch, weißt du? Ich fliege ja richtig hoch. Ich fliege ja so, dass ich in den Nachbargarten gucken kann, obwohl, du weißt ja, der Zaun echt weit entfernt ist.
Ja.
Und gucke ich so und dann kann ich so.
Ich sehe dich da gerade mit so einem Fernglas auf dem Trampolin.
Ich bin ja drei Sekunden lang oben, weißt du? Und dann gucke ich und dann kann ich richtig mit dem Fernglas so.
Es ist herrlich.
Und dann erst fliege ich wieder runter.
Krieg mich nicht ein. Spielen wir noch eine Runde?
Kosenamen für Frauen. Du darfst den Buchstaben ziehen. Kosenamen für Frauen.
Ich hab hier schon einen aus den Buchstaben gesehen. Und die Idee, die ich da so hatte, war es schlimm.
M.
Es ist O. O, O.
O. Ottifant. was könnte denn ein Kosename mit O?
Ja, O habe ich jetzt wirklich auch nicht. Habe ich nicht parat.
Nee, gell?
Also ich könnte mir das aus den Fingern leihen, aber es ist nichts, was ich realistisch sagen würde.
Und wenn du noch nicht mal eine Idee hast. Ich meine, du bist ja ein Wortkünstler.
Ja.
O. Bei O fällt
aber,
einem auch
Ottifant
nur so...
Ottifant gesagt hast du auf jeden Fall.
Ja, aber Ottifant, ich weiß nicht. Ottifäntchen, es muss ja hinten immer was Kleines sein. O. Nee, fällt uns nichts ein, gell? Also außer Ottifant. Und jetzt nochmal ein Wort, nämlich Jugendwort. Ich ziehe.
Ja, da bin ich auch raus.
Ich auch.
Frag mich mal.
Mit A. Jugendwort.
Jugendwort mit A. Aber.
Was sagen die denn heute alles?
Das
warte mal,
ich
komm,
nicht.
Ich ziehe mal einen anderen Buchstaben.
Bin
Jugendwort mit M.
Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin da. Bin ich lange raus.
Aber musst du dich doch auch mit deinen Texten an junge Menschen wenden.
Muss ich nicht. Also wirklich.
Reichen dir die Alten, ja?
Ich schreibe Songs, die ich Also ich kann ja nur Songs schreiben, die für mich irgendeine Bewandtnis haben. Deshalb wird es irgendwie, macht es ja keinen Sinn, mir zu überlegen, ich will jetzt den und den erreichen. Deshalb mache ich jetzt, schreibe ich jetzt mal.
Ja.
Schreibe ich jetzt mal.
Und ändern sich die Themen, weil ich meine, ist ja interessant, am Anfang ist man ja, weiß nicht, also mit 20 bist du ja anders drauf oder mit 25 ja. Als dann mit 45. Und glaubst du, das wird schwierig sein, deine Themen mit 45 irgendwie unterzukriegen? Weil ist so ein, ey, ich hab Bock, ich bin jung, der Sommer ist da, ich bin geil, lässt sich vielleicht leichter irgendwie formulieren als...
Ja, das war mir jetzt auch schon nichts, als ich noch jünger war, aber ich hab, also vor allem, das, eigentlich hab... Ich habe das Gefühl, dass es mir viel leichter fällt, Themen zu finden. Jetzt mal unabhängig davon, dass sie sich natürlich der Lebenssituation wahrscheinlich anpassen. Also ich habe früher tatsächlich, wenn ich einen Song geschrieben habe, das ist jetzt rückblickend fast unangenehm, aber ich habe da immer gesessen und habe gewartet, bis mir was einfällt. Dann ist mir eine Zeile eingefallen, die irgendwas bedeutet hat. Dann habe ich mir überlegt, okay, dann könnte das ja das und das Thema sein in dem Song. Dann ist mir die nächste Zeile eingefallen, die dann quasi das in eine ganz andere Richtung bewegt hat. Also nicht, ich habe jetzt nicht überlegt, ich möchte das und das sagen.
Ah, okay, okay.
Sondern wirklich einfach geguckt, okay, was könnte dazu
hast
passen.
Treiben lassen, so irgendwie.
Genau.
Ja.
Und deshalb, ne, ist wirklich bei der letzten Zeile war dann klar, worum geht's eigentlich. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich immer da sitze und vorher genau weiß eigentlich, das ist das Thema, das will ich ausdrücken. Das ist die Perspektive. Und es dadurch, ja, ich glaube, die Songs auch besser werden.
Ja, und ich glaube, es ist auch authentischer, gell? Weil man ja. Einfach so weiß, okay, das und das ist meine Erfahrung und das will ich sagen und genau. Und so.
Dann ist natürlich auch so ein bisschen Unterbewusstsein. Das sind am Ende auch Sachen, die einen mit Sicherheit irgendwie doll beschäftigen.
Ja.
Aber ja, das so ist auf jeden Fall, macht auch mehr Spaß beim Schreiben.
Ja, manches wird auch besser im Alter.
Ja, bisschen was muss dann besser werden.
hast du mal versucht, als Moderator oder Schauspieler auf die Bühne
Nein.
zu gehen?
Nein. Nein.
Hat man sich
also
mal gefragt?
Schauspieler sowieso nicht, weil ich das ist mir zu nah am Modelgeschäft, sage ich jetzt mal. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mit Absicht Dinge mit meinem Gesicht machen, das schaffe ich nicht.
Ja.
Weiß ich nicht, also frage mich
irgendwann
in 10 Jahren
noch. Irgendwann
bist
du froh, wenn du es noch beeinflussen kannst. Also, irgendwann entgleitet die ganze Nummer ja total.
Also Schauspielsachen würde ich wirklich nur unter, wenn ich das Gefühl hätte, dass mich da jemand extrem gut anleitet und mich richtig doll an die Hand nimmt, dann würde ich das mal wagen, aber nicht von mir aus, da müsste jemand von außen kommen, der mich dazu nötigt quasi.
Man muss auch Respekt haben, finde ich, vor ja. Also und so und zwar richtigen Respekt vor wirklicher Schauspielerei. Also ja. Weil es ist Schauspieler sind ja auch spezielle Menschen, also wirkliche echte Schauspieler, nicht solche, die nur spielen, ja. Dass sie Schauspieler sind, sondern das ist so eine Kunst, auch diese Wiederholung und diese Präzision und gleichzeitig das Abrufen von Gefühlen und auch, ich würde mich total genieren, mein Innerstes so nach, ich bin ja immer, ich wirke zwar, als wäre ich total so, aber eigentlich bin ich total kontrolliert mit dem, was ich sage und so und ja. Ich würde nie zu viel von meinem Inneren irgendwie preisgeben, ja, und als Schauspieler machst du irgendwie das genaue Gegenteil.
Voll. Und genau, Moderation ist eigentlich ein bisschen ähnliches Ding. Das würde ich mir auch, hängt total davon ab, was es ist. Also wenn das jetzt in einem Bereich ist, mit dem ich eh irgendwie unterwegs bin,
ja.
Dann könnte ich mir das schon vorstellen. Aber es ist immer auch toll die Frage, wie groß die Glocke ist, an die das gehangen wird.
Mhm.
Also ich würde mich nicht irgendwo hingehen und sagen, ey, wäre super cool, wenn ich mal so eine Samstagabend 20:15 Sendung moderieren könnte.
Ja.
So, dass, also ich finde, wenn, dann muss sowas irgendwie organisch wachsen, dass man mit irgendwas Kleinem anfängt, was einem liegt und ja. Dann entwickelt sich das irgendwie vor sich hin. Aber
man braucht ja auch viel Zeit, bis man kapiert hat, wie die Sachen funktionieren. Also ich habe, glaube ich, 10 Jahre gebraucht, um zu verstehen, okay, so geht das irgendwie. Und man braucht auch lang, um man selbst zu werden. Das ist doch beim Singen bestimmt auch so.
Genau, es ist eine genau die gleiche Kiste, auf einer Bühne zu sein und da eigentlich entspannt zu sein und,
ja.
Wie soll ich sagen, ja, also damit eigentlich es viel mehr im Griff zu haben, weil man einfach nicht mehr so viel über komische Sachen nachdenkt, sondern einfach
ja.
Spaß an dem hat, was man da macht. Das dauert wahrscheinlich eine Weile.
Jetzt bist du gerade bei Sing My Song.
Ja.
Und du bist so eigentlich, als wärst du immer da gewesen. Finde ich, das sieht so aus, als wäre das, das ist richtig toll.
Danke.
Und warum sind alle immer so emotional? Das ist die.
Ich habe Theorien. Ich habe das wirklich.
Bitte. Ich will es hören.
Also die erste Sache ist, ich weiß nicht, ob man das öffentlich sagen darf, aber es wird ja wöchentlich ausgestrahlt, aber es wird innerhalb von 5 Tagen aufgezeichnet.
Ja.
Das heißt quasi, es sind 5 Tage, in denen man 3 Stunden schläft und meistens 2 Sendungen an einer Nacht quasi aufzeichnet.
Okay, da also bist du,
quasi
das heißt, es ist auch ein bisschen Nervenzusammenbruch, extremer, was man immer sieht.
Ja, also das, ich hatte jetzt schon, also ganz ernsthaft, das Gefühl, dass ich schon währenddessen sehr klar war, so trotz des wenigen Schlafes, auch rückblickend.
Mhm. Ja.
Und also das ist einmal quasi, glaube ich, ist es einfach dieser kurze Zeitraum mit wenig Schlaf. Und dann lernt man sich ja auf eine sehr ja, also spezielle Art und Weise kennen, weil wir uns halt wirklich über Musik kennenlernen. Und wir sehen uns zwar irgendwie da alle den ganzen Tag, weil wir den ganzen Tag irgendwelche Sachen drehen, aber trotzdem leben wir so ein bisschen aneinander vorbei. Dann sehe das eines mal hier im Interview, der andere ist dann mal da im Interview. Aber man ist eigentlich den ganzen Tag von morgens um 10 bis nachts um 3 vor einer Kamera oder bei irgendwelchen Soundchecks. Mhm. Und das ist einfach ja eine total komprimierte, besondere Situation. Und dann ne, durch diese Musiksache kommt man sich einfach sehr schnell sehr nah. Und ich hätte Geld darauf gewettet. Jeder Mensch, der mich persönlich kennt, hätte sehr viel Geld darauf gewettet, dass ich der letzte Mensch bin, der im Fernsehen weinen würde. Mhm. Also wie du gerade sagtest zum Thema kontrolliert sein, ich weiß da schon, was ich da sage, was ich nicht sage und was ich von mir preisgebe und was nicht. Mhm. Aber wenn dann jemand einen Song von dir vorsingt,
da erwischt es ja alle.
Aber der Trick ist, habe ich jetzt im Nachhinein, aber den Text geändert hat. Das ist das Ding. Wenn jetzt quasi der Song so gesungen wird, wie ich den kenne, dann stelle ich mir den ja nicht bildlich vor. Weil ich kenne den ja. Ich habe den total oft gesungen wahrscheinlich. Mhm. Aber in meinem Fall war es jetzt ja irgendwie Emilio, der nur noch kurz die Welt retten gesungen hat und einfach die Perspektive umgedreht hat. Und ich sehe das einfach vor mir, was er da singt. So, ich stelle mir das wie einen Film vor. Mhm. Und da war einfach, der hat das erste Wort gesungen. Und ich wusste genau, das wird eng.
Ja.
So. Und das war wirklich krass. Und da dachte ich erst so, ich komme da durch mit glasigen Augen.
Ja.
Und dann, also ne, eigentlich ist der Song ja aus meiner Perspektive gesungen, dass ich jetzt gerade die Welt retten bin. Mhm. Und so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ne? Ja. Das kritisiert vorzugeben, was Wichtiges zu tun, aber eigentlich Banales zu machen. Er hat es halt umgedreht und aus der Perspektive eines Kindes
das auf den Vater wartet.
Genau, das irgendwie am Fenster steht und auf den Vater wartet. Und da singt er in der zweiten Strophe irgendwas von, ne, dass das Kind jetzt da am Fenster steht und irgendwie wartet, dass er jetzt da wieder vorbeikommt. Und ich sehe natürlich da sofort meinen Sohn zu Hause, der denkt, ja, Papa, der ist gerade wieder Lala machen.
Ja.
Und der nicht gar nicht weiß, was das bedeutet und ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Mhm. Und dann habe ich keine Chance gehabt.
Ja. Aber weißt du, was ich auch so toll finde? Und das dafür liebe ich eben, also diese Sendung war ja von Anfang an, ich weiß noch, als die erste Staffel war, ich glaube, da war Sarah Connor dabei oder so, da haben die gleich ein Echo gekriegt und ein Ding und einen Filmpreis und Fernsehpreis und alles Mögliche. Weil diese Liebe, also das ist jetzt immer blöd, von Liebe zu sprechen und so, aber ich glaube eben schon, dass das so, dass man ja ein großes, wie soll ich sagen, Gefühl und Verständnis und auch eine Offenheit entwickelt für Leute, die ja eine vielleicht ganz andere Musik machen als man selber.
Das ist das, was ich gerade versucht habe zu sagen, mit, dass wir uns über Musik kennengelernt haben. Weil der Witz ist ja, dass ja eigentlich das, was uns jetzt da am meisten unterscheidet und voneinander, ist die Art der Musik, die wir machen. Und damit ja auch so ein bisschen der Mikrokosmos, in dem wir unterwegs sind. Also so ein Sammy zum Beispiel von den Broilers, das ist ja quasi ein ganzes Lebensweltkonzept, in dem der durch seine Musik lebt. Ja. So. Und darüber aber sich anzunähern und festzustellen, ja krass, das ist ganz anders, aber trotzdem mögen wir uns deswegen einfach, weil wir eigentlich am Ende doch den gleichen Zugang haben. So, also gerade die Unterschiedlichkeit, das ist das, sitzt du da und denkst da wirklich so, ja krass, das ist nicht nur, man sagt es nicht nur immer so dahin, dass gerade die Unterschiede das sind, was das irgendwie alles spannend macht.
Nee, das ist so.
Sondern du sitzt da und denkst, ja, es ist wirklich, also.
Und das finde ich, in den letzten Jahren ist das besser geworden, weil ich weiß noch früher, wenn, jetzt mal ehrlich, wenn beim Echo Helene Fischer ausgezeichnet wurde, dann sind wirklich einfach aus der ersten Reihe die ganzen Popmusiker erstmal rausgegangen oder so, weißt du, oder es war so, ja, und so. Und es war immer so eine Missachtung gegenüber all den anderen Sachen und so. Und ich finde, das ist wirklich besser geworden in den letzten Jahren, dass man eigentlich mehr, dass es viel offener geworden ist und man unterschiedliche Musikrichtungen jetzt so zulässt und so, ja, es gibt's auch.
Und auch anerkennt, ne? Anerkennt, was die anderen so in ihrem.
Ich hab das eh, also ich denke mir immer, boah, krass, also auch so der Florian Silbereisen und so, was die da auf die Beine stellen für eine riesen Show und irgendwie, das muss man ja auch irgendwie alles anerkennen, muss man jetzt sich nicht jede CD kaufen und deswegen finde das echt ganz gut. Du hast angefangen zu malen, das muss ich jetzt einmal noch fragen, du hast angefangen zu malen in der Corona-Zeit und zwar wirklich, also dich mit Kunst oder mit Malerei zu beschäftigen. Wie muss ich mir einen Bensko vorstellen?
Nackt.
Na, nicht während du malst, sondern malst du abstrakt oder es geht viel in Richtung Häuser, Baum, Garage, nein,
es wird,
Auto?
Es wird sehr, sehr viel gespachtelt und ist sehr abstrakt.
Okay.
Und es ist wirklich, das klingt jetzt so, als hätte ich Langeweile gehabt während Corona, hab mal angefangen zu malen. Das war gar nicht der Fall. Ich hatte keine Sekunde Langeweile während Corona. Und es war auch gar nicht während Corona, es war danach.
Ah, okay.
Nee, ich habe tatsächlich für das letzte Album April, da hatte jeder Song eine Farbe und ich wollte dafür ein T-Shirt quasi diese Farben malen, statt sie einfach digital irgendwie aufzumalen und dann irgendwie aufs T-Shirt zu drucken. Ne, wollte ich die in echt malen und das dann quasi auf ein T-Shirt bringen, damit es ein bisschen haptischer aussieht. So, und dabei bin ich quasi zufällig eigentlich dazu gekommen, Weil bis diese Streifen, die ich da gemalt habe, getrocknet sind, ist halt immer unendlich viel Zeit vergangen. Und ja. dachte, komm, nehme ich mir jetzt mal so eine Leinwand da
ja.
und probiere mal einfach rum. Und das ist wirklich ganz krass, dass ich wirklich das erste Mal irgendwas da drauf gemacht und sofort gedacht, ah, das ist wie Songschreiben mit den Händen.
Ist das toll. Das, also, ich also kein Millimeter könnte ich sowas.
Ja, das ist ja, aber bist du dir sicher? Das muss man
ich hänge ausholen. Ja total in so konkreten Sachen fest. Also ich male immer ein Haus und einen Baum so. Und einen Gartenweg, ein Gartentor, Schornstein, Rauch, Wolke, Vogel. Es ist wirklich ist noch schlimmer, als du denkst. Nee, und ich möchte gerne mal meinen Gefühlen freien Lauf lassen und dann denke ich manchmal, vielleicht stimmt mit mir auch was nicht. Ich kann es überhaupt nicht.
Weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt auch nie was Konkretes malen, weil ich wirklich nicht malen kann. Mhm. Und zeichnen, so kann ich alles nicht. Kunst, ganz schlimm gewesen damals in der Schule. Es ist wirklich, aber es ist am Ende wie Songschreiben. Ich habe ein Bild vor mir, beim Songschreiben auch so. Ich sehe irgendwas vor mir, zu dem ich dann quasi einen Text schreibe. Und das ist da auch so. Ich sehe was, dann überlege ich, wie ich das so technisch umsetzen könnte, dass ich das da irgendwie draufgemalt kriege. Dann mache ich es da drauf. Sieht dann meistens nicht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe.
Aber es weiß ja keiner, weil keiner kann ja in deinen Kopf gucken.
Ja, aber das ist eben das Schöne. Dann guckst du da drauf und ich habe da einfach so ein Bauchgefühl, was da dann dazu muss. Und wenn ich das nicht sofort habe, dann habe ich das halt eine Woche später. Dann, da hinten muss ich noch mit Schwarz drüber.
Wenn du sagst, in deinem letzten Album hatte jeder Song eine Farbe, ja. heißt es, dass du einen Song geschrieben hast und du dachtest, du hast dich hellblau gefühlt?
Nee, das ist ganz unromantisch. Das ist ganz zufällig gekommen. Das Album war quasi eigentlich fertig.
Ja.
Also eigentlich, weil ich danach nochmal alle Songs neu geschrieben habe.
Ist klar.
Und dann haben die Menschen, die quasi das Artwork für das Album machen sollten, hatten dann irgendwie auf den ersten Coverentwurf hatten die so 5 Farben an die Seite gemacht. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ja, wenn die jetzt 5 Farben sind, warum macht er dann die 15? Weil da hätte jeder Song eine Farbe.
Mhm.
Und dann habe ich aber da schon gewusst, ich werde viel davon neu schreiben. Dann habe ich immer so grob gesagt, pass auf, Thema von dem Song, den ich schreibe, ist das, Thema von dem Song ist das.
Ach, guck mal, dass die Farbe halbwegs passt. Die sich eine Farbe dazu ausgesucht.
Genau.
Und war, nur ganz kurz nochmal, warum du hast doch erst Songs geschrieben und dann hast du dir aber...
Ja, keine Ahnung, ich habe dann irgendwie, das ist, weiß auch, alles nicht, wie soll ich sagen, alles nicht erklärbar, aber ich hatte dann einfach plötzlich das Bauchgefühl, jetzt weiß ich, wie man einen Song schreibt. Und dann ist mir plötzlich so 5, 6 Sachen eingefallen, so Themen, also unter anderem irgendwie der Titelsong April und so, wo ich wirklich, da wusste ich schon 3 Wochen, bevor ich den geschrieben habe, dass ich diesen Song schreiben werde und wie der wirken, wie der klingen wird, was der aussagen wird. Und dann ging das wirklich wie, keine Ahnung, wie von selbst.
Und die davor, die kamen nicht wie von selbst, sondern die waren irgendwie, das war so ein bisschen zusammenge... Ja, manchmal muss man sich so zwingen, gell?
Es ist ja grundsätzlich, bin ich total Fan davon, Dinge mit anderen Menschen zusammenzumachen. Das ist auch das, was man bei Sing mein Song, was für mich da am Ende übrig blieb. So, ich das mochte das einfach mit diesen über 200 Menschen zusammen diese Sache da so zu machen. Das macht mir Freude, Sachen zusammen auf die Beine zu stellen.
Auch, ja.
Das ist beim Songschreiben an sich auch so, aber es war trotzdem so eine Art von, ich musste eigentlich mal gucken, wie soll eigentlich meine Sprache jetzt sein. Deshalb habe ich mit sehr vielen Leuten zusammengeschrieben. Und als ich dann plötzlich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich, wie die Sprache sein soll von dem Album.
War das andere nicht mehr so richtig von dir?
War das dann nicht mehr so, da wollte ich einfach nicht mehr mit anderen schreiben. Das war so, ich muss in meinem Keller, ich muss einfach rumprobieren. Und dann kommt das
auch
schon.
Auch geil, dann die ganzen Leute, die mit dir einen Song geschrieben haben, dann denken, sie kommen jetzt auf die CD und dann kaufen die CD und dann, sag mal, Tim, wo ist denn unser Song? Ja, lange Geschichte, ich rufe dich morgen an.
Da fallen mir wirklich andere KünstlerInnen ein, bei denen ja dann stellenweise wirklich bis zu 1000 Songs geschrieben werden und dann daraus irgendwie einfach 10 ausgesucht werden. In meinem Fall sitze ich mich dann mit 2, 3 verschiedenen zusammen und wir arbeiten dann irgendwie an was zusammen. Das war ist jetzt schon verkraftbarer, glaube ich.
Glaube ich auch. Ich sag's ungern, Timmer, wir sind nicht am Ende, klingt so final, aber durch.
Aber in jedem Ende steckt ja auch.
Steckt ja auch was drin. Ich habe jetzt, das schmeckt so gut, diese Kaiserschmarrnwaffel.
Ja, das ist wirklich, das war die größte Prüfung hier in der Zeit, in der wir saßen. Das jetzt nicht
zu essen. Aber ich sag dir, jetzt kommt die gute Nachricht. Du darfst jetzt den ganzen Stapel mit Waffeln.
Ich bin im Training, das geht nicht.
Aber kannst für deinen Sohn, für deine Frau, für deine ganze Familie, das reicht ja für eine 6-köpfige Familie, was wir hier für dich zubereitet haben. Das kippe ich dir jetzt alles zusammen mit der Vanillesoße und dem Apfelmus in eine Tüte. Und dann nimmst du es mit nach Hause.
Ach, vielen Dank.
Ja,
also erstmal vielen Dank, dass ihr überhaupt euch hier die Mühe gemacht habt, mir das hier hinzustellen.
Natürlich, für dich alles.
Vielleicht sollte ich mal öffentlich sagen, dass ich mich nur von Gemüse ernähre oder so.
Ja, dann kriegst
Hoffnung,
du immer Gemüse.
In der Hoffnung, dass wenn ich dann sowas mal vorgesetzt bekomme, hier dann irgendwie Gemüse steht.
Nein, total. Also alles, was du ab jetzt, also wenn du jetzt die letzte Stunde genutzt hättest, um mal ordentlichen Flock einzuschlagen, dann würde sich jetzt dein Leben ändern können.
Ich esse nur noch Gemüse. Ab heute ist der Tag. Was ist halt für ein Datum? Ich weiß nicht. Ab heute esse ich nur noch Gemüse.
Jetzt schaff erstmal deinen Triathlon und dann gucken wir mal, ob wir das mit der Gemüsenummer anfangen.
Schauen wir mal.
Komm schon, sag ich einfach nur, ich werde dich verfolgen. Auf allen grünen Rasen der EM in diesem Jahr, wo Tim diese Freikarten hat. Und ich glaube, es sind immer noch ein paar übrig, man kann ihn ansprechen.
Nein, ich hab keine Freikarten.
Geil, dass plötzlich lauter Leute anrufen. Tim, folgendes, wie geht's übrigens erstmal?
Einen Arbeitsausweis habe ich.
Ja. Genau dann. Er hat einen All-Access-All-Area-Zutritt in allen Stadien. Also wir behalten dich im Auge und sehen dich überall, wo man Fußball zu sehen kriegt in diesem Sommer. Tim Bensko, tschüss.
Tschüssi.
Ja, die Telefonnummer von Tim können wir nicht durchgeben, aber es gilt nach wie vor Tickets.
Oder wer an ihn ran will, einfach bei diesem Marathon, wo er mitläuft.
Genau, einfach neben ihm herlaufen.
Einfach mitlaufen, ein bisschen zuquatschen. Neben ihm
herlaufen und dann Tickets aus der Hüfte leiern. Von dem sehr sportlichen und außergewöhnlich netten Tim Bensko. Viel Spaß, schöne Woche. Und wir sprechen uns wieder, sage ich mal, in einer Woche, wenn dann ein neuer Gast vorliegt. Das habe ich nämlich am liebsten. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de.